Einen schönen guten Nachmittag wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Heute geht es weiter in unserer Reihe über die Theologie des Leibes, also über die philosophisch-theologischen Ansprachen des großen polnischen Papstes Johannes Paul II. Zum Thema Mensch als Ebenbild Gottes in seiner Geschöpflichkeit als Mann und Frau. Das klingt sehr abstrakt, wird aber ganz konkret im Miteinander von Mann und Frau als Liebende und als Eltern. Es war seinerzeit in den 80er Jahren eine geradezu revolutionäre Sichtweise des Papstes auf den Menschen, auch des Menschen in seiner Sexualität. In den deutschsprachigen Ländern ist davon allerdings kaum etwas durchgesickert. Sonst wäre es ja nicht zu verstehen, wenn der Kirche immer noch Prüderie und Leibfeindlichkeit unterstellt werden. Wenn die Theologie des Leibes bei uns gelandet wäre, dann käme wohl niemand auf diese Idee. Wir wollen diese Lücke im Denken ein wenig schließen, helfen und tun das bei Radio Horeb in einer langen Reihe, einer Einführung in die Theologie des Leibes nach dem heiligen Johannes Paul II. Mit Pfarrer Christoph Heinzen aus Ruppichteroth, der die Theologie des Leibes im österreichischen Heiligenkreuz eigens studiert hat, heute die teilweise auch wirklich philosophisch und theologisch anspruchsvollen Texte des Papstes zum Thema wieder für uns in unsere Sprache übersetzt und anhand von Beispielen auch ein wenig verdeutlicht. Heute stehen wir in Folge 15 und ich sage herzlich willkommen, Pfarrer Heinzen.
Vielen Dank, grüß Gott, Frau Fröhlich, grüß Gott, liebe Zuhörer und Zuhörer.
Pfarrer Heinzen, in der vergangenen Folge im September haben Sie uns in die Gedanken von Johannes Paul II. Über die Ehelosigkeit eingeführt. Vielleicht können Sie uns ganz knapp nochmal zusammenfassen, was die Berufung zur Ehelosigkeit in einer Vortragsreihe über das Verhältnis von Mann und Frau zu suchen hat.
Ja, man könnte ja ganz einfach glauben, dass das gar nicht so viel miteinander zu tun hat, weil es ja offensichtlich zwei ganz unterschiedliche Wege der Lebensform und der Lebensführung sind, für die man sich entscheiden kann in dieser Welt. Aber Johannes Paul hat sehr gut erkannt, dass Ehelosigkeit, eheloses Leben um des Himmelreiches willen und Ehe ganz viel miteinander zu tun haben. Dass diese beiden Berufungen nicht nur nebeneinander in hoffentlich friedlicher Koexistenz irgendwie miteinander in dieser Welt existieren, sondern dass sie sich gegenseitig bedingen, dass sie eigentlich von dem, wovon sie ausgehen, Quelle der Berufung, eigentlich von dem Gleichen ausgehen und dass das eine eigentlich immer auch ein schöner Spiegel ist für das, was die andere Lebensform im tiefsten Sinne bedeutet und auch zeigen möchte und dass es deswegen auch so wichtig ist und das kann man ganz konkret in der Kirche ja dann auch umsetzen. Das geschieht ja Gott sei Dank auch an vielen Stellen, wo diese Berufungen sich treffen und wo das wirklich in einem guten, fruchtbaren Miteinander aus zölibatär lebenden und ehelebenden Menschen gelingen kann. Und wenn man das in der Praxis ausprobiert, dann merkt man ganz schnell, dass das nicht nur Theorie ist, dass das irgendwie ganz gut zusammenpasst und sich gegenseitig bedingt und befruchtet, sondern dass das wirklich auch so ist und dass man merkt, aha, ich kann angesichts der anderen Berufung, entweder angesichts der Eheleute, die ich kenne oder der ehelos Lebenden, die ich kenne, meine eigene Berufung immer wieder neu entdecken und die Schönheit. Und das ist etwas ganz Tolles, was uns von Gott geschenkt ist. Und da wollen wir heute ein bisschen näher eintauchen, um vor allem auch die Frage zu stellen, was ist denn diese gemeinsame Berufung dieser beiden Lebensformen?
Eine Ordensfrau hat mir mal gesagt, Pfarrer Heinzen, die Schönheit der Berufung zur Ehe erkennen am besten die Ehelosen und die Schönheit der Berufung zur Ehelosigkeit erkennen am besten die Eheleute. Können Sie den Gedanken nachvollziehen?
Ja, es ist ein Gedanke, den wir bei Johannes Paul II. Ja auch finden, dass sich die Schönheit der anderen Berufung darin widerspiegelt, dass ich sie angesichts der eigenen Berufung reflektiere und draufschaue. Und den Gedanken werden wir heute besonders finden, dass gerade dadurch, dass Menschen auf die Ehe verzichten auf diese großartige Form, die Gott in die Schöpfung gelegt hat, das Miteinander zwischen Menschen, dass man gerade in diesem Verzicht erkennen kann, wie großartig und schön das ist, worauf derjenige da verzichtet. Und umgekehrt auch die Eheleute für den Ehelosen etwas zum Ausdruck bringen und darstellen, wofür er geschaffen ist und was er auf andere Art und Weise dann in Bezug auf Gott, auf Jesus als den Bräutigam auch leben kann. Also eine ganz tolle Gegenseitigkeit, wo man auch sagen muss, das sagt Johannes Paul auch, wenn es eins von beiden nicht gäbe, dann wäre da wirklich nicht dieser tiefe Sinn erkennbar. Nur dadurch, dass es die andere Berufung auch gibt und dass sie auch wirklich existiert, kann die eigene Berufung erst richtig zum Leuchten kommen. Das, glaube ich, ist ein toller Gedanke, den er aus der Bibel natürlich herausholt, wir werden heute sehen, bei Jesus und bei Paulus schon grundgelegt ist und den es vielleicht doch nochmal ganz neu zu entdecken gilt.
Ja, wir sind gespannt, wenn wir da heute ein wenig tiefer eintauchen können, wenn Sie uns jetzt nun in der 15. Folge einführen in die Theologie des Leibes nach dem heiligen Johannes Paul II. Bitte schön, Pfarrer Christoph Hansen.
Vielen Dank. Wir setzen die Betrachtung über die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen fort und starten mit Katechese Nummer 78. Da sind wir schon 78 von insgesamt 133 und sind im April 1982 gelandet, historisch gesehen. Da hat er diese Katechese mittwochs gehalten. Grundlage unserer gemeinsamen Überlegungen sind die Worte Jesu in Matthäus 19, in den Versen 10 bis 12. Johannes Paul sieht in den Worten des Herrn, die er dort ausspricht gegenüber den Jüngern, kein Plädoyer für die Überlegenheit der Jungfräulichkeit gegenüber der Ehe aufgrund der gelebten Enthaltsamkeit in Bezug auf die geschlechtliche Vereinigung. Heißt, Jesus sagt nicht, nur weil die jungfräulich Lebenden enthaltsam sind, ist diese Lebensform gegenüber dem nicht enthaltsamen, ehelich, geschlechtlich lebenden Menschen etwas Besseres und etwas Höherstehendes. Andersherum lässt sich auch keine Minderwertigkeit der Ehe behaupten, aufgrund der gelebten sexuellen Vereinigung. Das heißt, dass quasi die sexuelle Vereinigung die Lebensform entwertet und nur der darauf verzichtet, wirklich in der Vollkommenheit ist. Jesus stellt den Jüngern dennoch das Ideal der Ehelosigkeit vor Augen, nicht aus der Haltung einer Abwertung oder Missachtung der Ehe und ganz konkret der ehelichen, leiblichen Vereinigung, sondern einzig und allein um des Himmelreiches Willen. Darin liegt die eigentliche und einzige Begründung für die Berufung zur Ehelosigkeit, zum Zölibat. Daran lässt Jesus keinen Zweifel. Umso mehr muss man um Zölibat, Jungfräulichkeit, Ehelosigkeit verstehen zu können, begreifen zu können, worum es im Wesentlichsten und Tiefsten darin geht und warum das etwas Schönes und von Gott Geschenktes ist. Dafür muss man einen genauen Blick auf diese Formulierung werfen, was genau bedeutet, um des Himmelreiches Willen. Und das ist ja auch ein Punkt, der uns letztes Mal schon beschäftigt hat und heute weiterhin beschäftigt, was das nun tatsächlich deutet und was das tatsächlich bedeutet. Bevor er sich in Katechese Nummer 79 der Beantwortung dieser Frage zuwendet, betont Johannes Paul jetzt in 78 zunächst noch einmal, dass Ehe und Ehelosigkeit nicht einander zueinander im Gegensatz stehen und auch nicht die Menschheit quasi in zwei Lager aufteilen. Auf der einen Seite das Lager der Vollkommenen und auf der anderen Seite das Lager der Unvollkommenen oder zumindest weniger Vollkommenen. Nein, beide Lebensformen erklären und ergänzen sich gegenseitig. Ist auch ganz interessant. Sie erklären sich gegenseitig. Wenn ich die Ordensschwester anschaue, bekomme ich erklärt, was in ihrer Existenz erklärt, was Ehe ist. Und wenn ich Eheleute betrachte, bekomme ich in dieser Existenz dieser Eheleute erklärt, was Ehelosigkeit ist. Das ist ein ganz toller Gedanke. Muss einmal schauen, wie das konkret dann im Alltag geschieht. Es ist eine Ergänzung im gemeinsamen Leben in der christlichen Gemeinschaft, in dem einen Reich Gottes. Es gibt kein Reich Gottes für die Ehelosen und kein Reich Gottes für die Eheleute, sondern beide Lebensformen, beide Lager in dem Sinne sind in einem Reich Gottes, und zwar in seiner Ausrichtung auf die Ewigkeit. Für diesen letzten Punkt, die Ausrichtung auf die letzten Dinge, also auf die zukünftige eschatologische Wirklichkeit, hat nun die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen für die Eheleute einen besonderen Wert und eine besondere Aussagekraft. Das haben wir letztes Mal uns schon angeschaut. Insofern ja die ehelos Lebenden schon jetzt in einer Art und Weise existieren, so wie es im Eschatologischen später auch einmal für alle sein wird, wenn es keine Ehe mehr geben wird. Nun spricht die Tradition der Kirche in Bezug auf den Stand der Ehelosigkeit klassischerweise vom Status Perfectionis, also vom Stand der Vollkommenheit. Können wir darin nicht doch ablesen, dass die Eheleute entsprechend im Stand der Unvollkommenheit leben, wenn doch die Ehelosen im Stand der Vollkommenheit leben? Johannes Paul erklärt uns, dass man genau hinschauen muss. Der Status Perfectionis, also dieser Stand der Vollkommenheit, ergibt sich nicht aus der Ehelosigkeit an sich, sondern im Hinblick auf ein Leben nach den evangelischen Räten, nach dem, was Jesus im Evangelium rät, nämlich Armut, Keuschheit und Gehorsam. Matthäus 19, 21. Da sagt Jesus, wer vollkommen sein möchte, der soll diese Ratschläge befolgen. Armut, Keuschheit und Gehorsam. Und insofern erhält aufgrund dieser Ratschläge Jesu, so werdet ihr vollkommen, erhält der Stand, der diese Ratschläge befolgt, diesen Ratschlägen nachgeht, sie lebt, den Begriff Status Perfectionis, ja, also Stand der Vollkommenheit, aufgrund dessen, dass man das lebt. Die Vollkommenheit des christlichen Lebens an sich wird jedoch mit dem Maß der Liebe gemessen. So kann es sein, dass jemand, der nicht im Stand der Vollkommenheit lebt, also in der Ehelosigkeit, tatsächlich einen höheren Grad persönlicher Vollkommenheit aufgrund einer großen Liebe erlangen kann, als jemand, der offiziell im Status Perfectionis, im Stand der Vollkommenheit lebt, aber dafür kein Großmeister in der Liebe ist, in der tätigen Liebe zu Gott und den Menschen. Das heißt, die Vollkommenheit in der Liebe ist für jeden Menschen, ob ehelos oder in einer Ehe lebend, möglich und erreichbar. Das betont Johannes Paul ganz klar. Er hatte die Vollkommenheit als solche, die Vollkommenheit in der Liebe, sie ist für jeden Menschen möglich und erreichbar. Er differenziert also zwischen dem Status Perfectionis als Begriff für den Stand der ehelos Lebenden, der sich aus der Übereinstimmung der gelebten Räte Armut, Keuschheit und Gehorsam mit dem Aufruf Jesu zur Vollkommenheit herleitet, und der Vollkommenheit als solche, deren Grad sich am Maß gelebter Liebe jedes einzelnen Menschen messen lässt. Armut, Keuschheit und Gehorsam, die evangelischen Räte, sollen dem Zölibatären natürlich eine Hilfe sein, zu einer größeren Vollkommenheit in der Liebe zu gelangen. Doch muss deswegen der nicht ehelos Lebende nicht automatisch einen höheren Grad der Vollkommenheit in der Liebe für sich ausschließen. Im Gegenteil, mittlerweile gibt es genügend heilige Ehepaare, die eine solche Vollkommenheit in der Liebe vorgelebt haben. Eine wahrhaft christliche Gemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sich die charakteristischen Haltungen und Werte des jeweiligen Standes einander ergänzen und sogar gegenseitig durchdringen. Die eheliche Liebe soll von jener Treue und bräutlichen Hingabe an den Ehepartner gekennzeichnet sein, die der Ehelose zum Bräutigam Jesus Christus lebt. Ja, also wenn ich den Ehelosen sehe, wie er die Hingabe lebt, nämlich die Hingabe an Christus, an den Bräutigam, so ist das für mich eine Folie, ein Vorbild, ein Spiegel dessen, wie ich in meiner ehelichen Liebe, ehelichen Treue, ehelichen Hingabe mich gegenüber meinem Ehepartner verhalten soll. Es ist also quasi für mich ein Abbild dessen, was eigentlich dort für mich geschehen soll. Umgekehrt natürlich genauso. Das bräutliche, hingebende Element, das bildet also die große Gemeinsamkeit der beiden Stände auf je eigene Art und Weise. Beide Stände, Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen und Ehe, sind auf dem Fundament von Hingabe und Bräutlichkeit gebaut. Ja? In der Ehe zueinander, Mann und Frau, in Ehelosigkeit, der Ehelos Lebende, der Mann, die Frau, Ehe, der und die Ehelos lebt, zu Gott hin, zu Christus, zum Bräutigam. Aber beide sollen die gleiche Hingabe leben, die gleiche Liebe leben, die gleiche, auf diesem gleichen Fundament ihr Leben gestalten. Eine andere Parallele vollzieht sich in einer gelebten Vater- und Mutterschaft. Beim Ehelosen, um des Himmelreiches Willen, im geistlichen Sinne, ja, wenn der Ehelos Lebende geistlicher Vater, geistliche Mutter ist für einen anderen Menschen und für die Eheleute natürlich im leiblichen Sinne auch, biologisch Vater und Mutter zu sein. In beidem dürfen wir eine Bestätigung und eine Frucht der bräutlichen Hingabe erkennen. Gleichermaßen. Ja, klar, in der Ehe ist das ganz klar. Ja, also die Frucht der Hingabe ist das neue Kind, das entsteht. Ja, ich werde Vater und Mutter, das ist Frucht und Bestätigung meiner Hingabe im sexuellen Akt. Ja, und bei dem Ehelos Lebenden ist seine geistliche Vater- und Mutterschaft eine Frucht aus seiner Beziehung zu Jesus Christus, seiner Hingabe zu Gott, zu Jesus. Ja? Und natürlich sind Eheleute als Vater und Mutter auch natürlich geistliche Väter, geistliche Mütter, damit das Erziehungswerk vollständig ist. Ja? Neben der leiblichen Mutter- und Vaterschaft soll natürlich auch in der Erziehung die geistliche Vater-Mutterschaft hinzukommen. Da ist auch nochmal eine Parallele zwischen den beiden Ständen in dieser gleichen Berufung Vater und Mutterschaft. Also es gibt zwei gleiche Dinge. Das eine ist das gleiche Fundament, Hingabe, Bräutlichkeit. Und das zweite ist die Berufung zur Vater- und Mutterschaft, die diese beiden Stände auszeichnet. Ja? Und ganz konkret, wenn ich beobachte, wie eine Mutter zu ihren Kindern ist, wie sie Mutter ist, wenn ich einen Vater beobachte, wie ihr Vater sein Vatersein lebt, dann kann ich daran sehen, wie es meine Aufgabe als Priester ist, geistlicher Vater sein zu können. Und umgekehrt können Mütter, Väter, wenn sie von einem Priester geistig begleitet werden oder von einer Ordensschwester geistig begleitet werden, darin auch ein Spiegelbild erkennen, wie Vaterschaft und Mutterschaft gelingen kann und wie es gemeint ist und was es bedeuten kann. Ja? Also sehen wir ganz konkret, wie sich diese beiden Stände wirklich miteinander in eine Beziehung setzen, die ganz, ganz spannend und ganz, ganz fruchtbar sein kann und sogar sein soll. Und ich denke, das ist auch eines der Punkte, weswegen es diese beiden Stände auch gibt, zur gegenseitigen Unterstützung der jeweiligen Berufung. Auch wenn sie scheinbar so unterschiedlich ist, ist sie doch ganz, ganz nah miteinander verwoben. Wenn Jesus im Kontext der Berufung zur Ehelosigkeit vom Himmelreich spricht, drückt er damit eine objektive Gegebenheit aus, so sagt das Johannes Paul. Also etwas objektiv Feststehendes, nämlich das konkrete Reich Gottes in seiner endzeitlichen, also eschatologischen Vollendung, später mal, ja, endzeitlichen Vollendung, das Reich Gottes, was einmal sein wird als vollendetes Reich Gottes in der Ewigkeit. Gleichzeitig wird dieses zukünftige Reich aber bereits vor 2000 Jahren, also in der damaligen Gegenwart der Verkündigung Jesu, in der Zeit, in dieser Welt errichtet und verwirklicht. Viele werden das von Ihnen kennen. Ja, Reich Gottes ist nicht nur etwas Zukünftiges, sondern Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Es wird errichtet und es wird verwirklicht. Und diese zeitliche Errichtung des Reiches Gottes ist zum einen sein Beginn, zum anderen aber auch die Vorbereitung, die weltliche Vorbereitung auf die endgültige, zukünftige, endzeitliche, eschatologische Erfüllung. Ja? Also eine Art Vorbereitung, die auch hier auf dieser Welt schon geschieht. Der Ruf zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, man könnte auch sagen um des Reiches Gottes, um des Gottesreiches willen, wie auch immer, ist nun die Berufung zur besonderen Teilnahme an der Errichtung des Reiches Gottes auf Erden im Sinne dieser genannten Vorbereitung des endgültigen Reiches. Eine besondere Teilnahme an dieser Errichtung des Reiches Gottes im Sinne der Vorbereitung des endgültigen Reiches. Durch den Verzicht auf die Ehe und eine eigene Familie antwortet der Ehelose auf den Ruf Jesu, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen und trägt auf diese Weise zur Verwirklichung des Reiches Gottes in seiner irdischen Gestalt bei. Das dürfen wir nicht vergessen. Zu Recht weist Johannes Paul II. Darauf hin, dass ja Auferbauung des Reiches Gottes in dieser Welt immer und vor allem auch in der Kreuzesnachfolge geschieht. Das Reich Gottes baut sich in der Nachfolge, in der Kreuzesnachfolge auf. Und der Verzicht auf Ehe und Familie ist ein Anteil des Ehelosen an einem Aufbau des Reiches Gottes auf dieser Welt durch das Kreuz des Verzichts auf Ehe und Familie. Die konkrete Ausgestaltung dieses Beitrags bestimmt das Leben der Kirche in den vielfältigen Ausprägungen eheloser Existenz und ist zu allen Jahrhunderten, zu allen Zeiten der Kirche immer ein bisschen anders auch gewesen, wie der Beitrag der ehelos Lebenden nun konkret ist. Aber was bleibt, ist das Fundament, was wir schon der Hingabe, was wir bereits betrachtet haben. Nun sind aber natürlich auch die Verheirateten für das Reich Gottes auf Erden, den Weinberg des Herrn, und das Reich Gottes in der Ewigkeit, das Haus des Vaters, bestimmt. Und nun kann man zu Recht die Frage stellen, worin liegt denn nun die genaue Beziehung zwischen diesem Reich Gottes und den Menschen, die sich für ein Leben in Ehelosigkeit entscheiden? Was ist das? Was ist diese besondere Teilnahme an der Errichtung? Es muss ja irgendwie eine andere Form der Teilnahme sein, als dass alle Christen, als die Berufung aller Christen. Ja, wir alle sollen ja das Reich Gottes aufbauen, aber was ist nun diese ganz besondere Beziehung zwischen Reich Gottes und dem Ehelosen, sodass es heißen kann, ich bin ehelos um des Reiches Gottes willen? Was ist da ganz konkret mit gemeint? Auf diese Frage gibt Jesus in Matthäus 19, unserer Stelle, auf die wir alles aufbauen, keine Antwort. Er spricht gegenüber den Jüngern nicht davon, dass sich das Leben in Ehelosigkeit in besonderer Weise für sie lohnt oder auszahlt. Das heißt, Jesus betreibt keine explizite Werbung für diese Lebensform. Er erwähnt sie nur. Er sagt nur, es ist gut, dass es das gibt, aber er sagt, im Gegensatz dann später zu Paulus, sagt er nicht, dass alle ehelos leben sollen, weil es sich lohnt, weil es sich auszahlt. Er möchte die Berufung, auch die Berufung zur Ehe damit gleichzeitig, aus diesem Korsett des, was lohnt sich mehr, Denkens herausführen. Aus der ausschließlichen Fragestellung, was nützt mir denn jetzt für mein Leben mehr? Ehelos leben oder heiraten? Jesus betont nur, dass diese Lebensform der Ehelosigkeit unerlässlich ist, weil sie im Reich Gottes einen besonderen Wert in sich selber hat. Unabhängig von irgendwelchen Nützlichkeitsstrategien, unabhängig von zeitlichen Bedingtheiten, Umständen, Zusammenhängen, Beziehung zu anderen weltlichen Dingen. Ja, er sagt, die Lebensform der Ehelosigkeit hat einen besonderen Wert in sich selber. Worin dieser besondere Wert besteht, das sagt er nicht. Das müssen wir später uns dann bei Paulus ein bisschen anschauen. Und Jesus sagt aber damit gleichzeitig, dieser besondere Wert muss der Antrieb, die Motivation sein, diesen Stand zu wählen und nicht irgendwelche Abwägungen oder irgendeine Berechnung im Sinne von, wie wir schon gesagt haben, was lohnt sich für mich mehr, was nützt mir mehr, womit komme ich besser weiter im Leben, womit fühle ich mich vielleicht auch besser, was entspricht mir mehr, was ist meinem Charakter am besten passend. Natürlich, klar, wenn ich mich entscheide für die Ehelosigkeit, sollte ich nicht charakterlich ein Mensch sein, der nur ungern allein sein kann, ja? Oder, also, das ist ganz klar. Aber das darf nicht das entscheidende Motiv sein. Es geht um den besonderen Wert. Johannes Paul betont, dass es sowohl bei der Entscheidung für die Ehe als auch für die Ehelosigkeit nie um Berechnung oder Abwägung von Vor- und Nachteilen gehen darf, sondern wer sich für Ehe oder Ehelosigkeit entscheidet, Zitat Johannes Paul, muss entsprechend der Wahrheit der gewählten Berufung handeln. Muss entsprechend der Wahrheit der gewählten Berufung handeln. Er muss also Ja zu dem Wert sagen, den die jeweilige Berufung kennzeichnet. Zu dem Wert, der dem Plan Gottes für diese Lebensform entspricht. Ja? Für die Ehe bedeutet das, Ja zu sagen zu dem Wert, zu dem, was Gott bereits am Anfang in die Ehe hineingelegt hat. Zur bräutlichen, gegenseitigen Hingabe zweier Personen. So wie wir das über Folgen hinweg in wunderbarer Weise gemeinsam betrachtet haben. Ja? Das ist der Wert der Ehe. Und nur zu dieser Wahrheit, zur Wahrheit dieses Wertes, dazu muss ich Ja sagen. Das heißt heiraten, letzten Endes. Und nicht darüber nachdenken, welchen finanziellen oder gesellschaftlichen Vorteil ich unter Umständen durch eine Eheschließung erlange oder dass ich dann nicht mehr alleine bin und nicht allein sein will und das kommt mir gerade ganz gut, dass jemand anderes mich heiraten will und so weiter, was wir aus den Erfahrungen des eigenen Lebens und dem Leben anderer Menschen ganz gut kennen. Ebenso wenig darf ich mich bei der Wahl zur Ehelosigkeit anleiten lassen vom Motiv, irgendwann mal ein rotes Kardinalsgewand zu tragen oder irgendwelche anderen berechnenden Gedanken zu haben. Nein, Johannes Paul sagt, wenn wir es ernst nehmen mit der Berufung, dann muss es nur um die Wahrheit der gewählten Berufung gehen, um den Wert. Und diesen Wert, den muss ich erkennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass meine Berufung eine reife Persönlichkeit voraussetzen kann. Das Himmelreich ist natürlich als Fülle alles Guten, als Zustand ewigen Geliebtwerdens, die Erfüllung der Sehnsucht aller Menschen. In der bräutlichen Beziehung der Kirche zu Christus, so wie Paulus sie im Epheserbrief dann umschreibt, die Stelle hatten wir gestern noch, zumindest den ersten Teil daraus, hatten wir gestern noch als Lesung vom Tage, wo er das mit Mann und Frau vergleicht und wo er sagt, dass Mann und Frau sich so lieben sollen, wie Christus die Kirche liebt. Ja, also dass es eigentlich letztendlich darum, diese bräutliche Beziehung der Kirche zu Christus geht. In dieser bräutlichen Beziehung sieht Johannes Paul einen entscheidenden Hinweis auf diese Besonderheit der Beziehung zwischen Himmelreich und Ehelos Lebenden. Unsere Frage, die wir uns ja noch stellen, was ist denn jetzt dieser besondere Gehalt, wenn es um Himmelreich und Ehelos Lebende geht? Der heilige Papst kennzeichnet die Worte Jesu über die Ehelosigkeit als Aussagen, die eine tiefe und ernsthafte Entscheidung des einzelnen Menschen in der ganzen Realität menschlichen Lebens voraussetzen. Nicht zuletzt aufgrund des ganz konkreten Verzichts und der Schwere der zu übernehmenden Verantwortung. Aber es scheint auch die Liebe hindurch. Es scheint auch die Liebe ein wenig durch. Die Liebe in Form der Bereitschaft zur Selbsthingabe um des Reiches Gottes willen. Das ist ganz klar, wenn ich bereit bin, mich selbst hinzugeben, zur bräutlichen Hingabe, dann hat das natürlich etwas mit Liebe zu tun. Ja. Liebe, die ich zunächst von Gott erfahre, auf die ich antworte. Es ist in das menschliche Herz ein Gesetz eingeschrieben, so sagt das der heilige Papst, aus Liebe zu einer Person schwierige Herausforderungen annehmen zu wollen und auch zu können. Ja, das ist etwas, was der Mensch kann. Angesichts der Liebe zu einer Person, vielleicht manchmal auch der Liebe, nur der Liebe zu einem Verein oder einer Sache, einem Gegenstand, wie auch immer, in einer abgestuften Version. Aber wenn ich wirklich liebe, dann bin ich bereit und auch fähig, schwierige Herausforderungen anzunehmen. Und somit darf man in der Entscheidung zur Ehelosigkeit, was ja nun tatsächlich auch, das macht Jesus ja auch ganz klar, eine schwierige Herausforderung ist und auch bleibt im Ganzen, das ganze Leben lang, darf man auch in dieser Entscheidung den Akt einer besonderen Antwort auf die Liebe des göttlichen Bräutigams erkennen. So beschreibt es Johannes Paul. Den Akt einer besonderen Antwort auf die Liebe des göttlichen Bräutigams erkennen. Und damit einen wirklichen Akt bräutlicher, hingebender Liebe. Einer Selbsthingabe, die aus Liebe verzichtet. So kann man es kurz zusammenfassen. Eine Selbsthingabe, die aus Liebe verzichtet. Zum Verzicht bereit ist. Damit ist der ganze Reichtum dieser Berufung mit knappen, aber bedeutungsvollen Worten ausgedrückt. Verzicht aus Liebe durch Selbsthingabe. Was bedeuten diese Worte aber nun für eine Theologie des Leibes mit ihrem Bezug auf den Anfang, auf das Herz, auf die Auferstehung, auf diese Kapitel, die wir schon alle durchgesprochen haben, so wie wir sie eingehend betrachtet haben? Wie kann ein ehelos Lebender, der auf leibliche Vereinigung verzichtet, etwas mit Theologie des Leibes zu tun haben? Unabhängig von den Dingen, die wir schon besprochen haben. Johannes Paul betont zunächst noch einmal die in Genesis grundgelegte und eindeutig festzustellende Unterschiedlichkeit von Mensch und Tier. Insofern der Mensch ein klares Bewusstsein von sich selbst und der Welt hat und die Dinge reflektieren kann. Der Mensch weiß, dass wir heute Mittwoch haben. Der Mensch weiß, dass es jetzt 14.33 Uhr sind, das Tier nicht. Ja, also wir können unser Umfeld, wir können unsere Welt, unser Bewusstsein reflektieren. Und so lässt sich auch die Geschlechtlichkeit von Mann und Frau nicht auf einen tierischen Sexualtrieb verkürzen, sondern er sagt, so wie der Mensch ja im Gegensatz zum Tier sich selbst reflektieren kann, Person ist und das, was wir auch schon alles besprochen haben, so ist es auch in der Sexualität. Es muss eine Erkenntnis über die bräutliche, hingebende Bedeutung des menschlichen Leibes unbedingt mit einschließen. Wenn wir von menschlicher Sexualität sprechen, sagt er, können wir nicht nur von biologischem Trieb sprechen, sondern müssen auch von Hingabe sprechen. Denn sonst reden wir von Tieren, nicht von Menschen. Ja? Gerade diese Wahrheit über die bräutliche Bedeutung des Leibes, die hingebende Bedeutung des Leibes, und zwar Mann, Frau, Frau, Mann, ist nun wesentlich für ein Verständnis der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Nur wenn über die sexuelle Dimension des menschlichen Leibes hinaus die hingebende Wirklichkeit des männlichen und weiblichen Leibes zugrunde gelegt wird, wenn der Leib mehr ist als nur Geschlechtsorgan und Möglichkeit, sich biologisch fortzupflanzen, sondern wenn der Leib Zeichen für Hingabe ist und fähig zur Hingabe ist und dadurch fähig zur Erlösung, dann kann das ehelose Leben als Berufung um des Himmelreiches willen verstanden werden und erlangt daraus einen tiefen Sinn. Denn dann ist auch der Leib des Ehelosen, der nicht sexuell triebhaft sich vereinigt, hat er diesen tiefen Wert, nämlich zur Möglichkeit der Hingabe, nämlich gegenüber Gott. Ja? Und das ist letzten Endes, nur wenn man versteht, dass Sexualität, sexuelle Vereinigung und Leiblichkeit mit Hingabe zu tun haben und eine tiefe, personale, bräutliche Bedeutung haben, kann man auch verstehen, warum der ehelos Lebende in gleicher Weise mit seinem Leib, in seinem Leib ehelos lebt und in der gleichen Weise Hingabe lebt wie die Eheleute. Nur nicht im sexuellen Sinne, sondern in der Beziehung zu Gott und in der Antwort auf die Liebe Gottes. Wenn Jesus sagt, wer das erfassen kann, der erfasse es, weist er darauf hin, dass die Ehelosigkeit auch erfasst werden kann. Das heißt, verstanden, erschlossen werden kann, abgeleitet aus dem Selbstverständnis von Mann und Frau. Dass das nichts ist, das man einfach so hinnimmt als Wirklichkeit, wo man aber nie richtig verstehen wird, wieso, weshalb, warum. Sondern er sagt, wer das erfassen kann, der erfasse es. Wer erfassen kann, dass Mann und Frau berufen sind zur Hingabe und dass der Leib dafür das Zeichen ist, der männliche und der weibliche Leib, gerade als männlicher und weiblicher Leib, der kann es erfassen, die anderen nicht. Das Element der Proexistenz, also das Geschaffensein für den anderen und auf den anderen hin, ja, der Mensch soll nicht alleine bleiben, ja, Genesis. Der Mann für die Frau, die Frau für den Mann. Diesem Element der Existenz für den anderen liegt auch der Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen zugrunde. Das personale Subjekt wählt im Ehebund die personale Selbsthingabe an einen anderen Menschen, mit dem er oder sie ein Fleisch wird. Heiraten. Das gleiche personale Subjekt ist aber ebenso fähig, in völliger Freiheit auf diese Selbsthingabe an eine andere Person zu verzichten, um sich ganz Christus schenken zu können. Die Fähigkeit der Selbsthingabe nicht gegenüber einem Menschen, sondern gegenüber Christus. Aber die gleiche Selbsthingabe, die gleiche Haltung, die gleiche Entscheidung, das gleiche Ja, nur mit Hinblick auf Christus und nicht mit Hinblick auf eine andere Frau, einen anderen Mann. Es gibt demnach also zwei Arten von Entscheidung, die der Mensch bewusst und frei vollziehen kann. Beide jedoch auf der gleichen Grundlage der eigenen Männlichkeit und Weiblichkeit und der damit verbundenen bräutlichen Bedeutung des eigenen Leibes. Auch zur Ehelosigkeit entscheide ich mich als Mann oder als Frau, ganz explizit. Insofern ich männlicher Leib bin und weiblicher Leib bin. Insofern ist die Entscheidung zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen keine vom sonstigen Menschen, normalen Menschen, würde ich fast sagen, getrennte, künstlich abstrahierte, sondern vollzieht sich aufgrund der eigenen Erkenntnis über das eigene Mann und Frausein in seiner Fülle. Das heißt, erst wenn ich richtig verstanden habe, wenn ich es erfasst habe, wenn ich begriffen habe, was Mann ist und was Frau ist, was Berufung von Mann und Frau ist, und wenn ich das im tiefsten erkannt habe, erst dann kann ich eigentlich diese reife Entscheidung treffen für Ehelosigkeit, für ganz Selbsthingabe an Christus, dem Bräutigam, oder die Entscheidung zur Selbsthingabe, bräutlichen Selbsthingabe an einen anderen Menschen. Nur wenn ich diese Erkenntnis in Fülle besitze, kann ich einem bewussten und freiwilligen Verzicht zustimmen. Der Mensch muss sich über beides bewusst sein, über das, was er wählt, ebenso wie über das, worauf er verzichtet. Wenn ich nicht weiß, was Ehe ist, wenn ich nicht weiß, was eheliche Vereinigung ist und was die Würde des Ganzen ist und ja, was in die Schöpfung reingesetzt ist, wenn ich das alles nicht weiß, dann kann ich mich nicht wirklich bewusst und freiwillig für den Verzicht auf dieses auch entscheiden und dem zustimmen und bewusst das andere wählen. Ja? Aber wir sehen schon, dass diese Frage der Berufung, die dahinter steckt, ne, wozu bin ich berufen? Die jungen Leute, die fragen, Priestertum, bin ich für einen Orden, soll ich in eine Gemeinschaft gehen oder soll ich heiraten? Dass diese Frage schon eine Frage ist, die man nicht einfach mal eben so beantwortet, sondern die eine reife Entscheidung voraussetzt. Jesus fordert auch eine reife Entscheidung dafür ein. Das kann man in Matthäus 19 sehr deutlich nachlesen. Doch Johannes Paul stellt auch klar, ein bewusster Verzicht allein ist zu wenig. Es bedarf darüber hinaus einer besonderen Form der Bejahung jenes Wertes, auf den der Ehelose verzichtet. Es bedarf eines deutlichen und klaren Ja zur bräutlichen Bedeutung des menschlichen Leibes, seiner Männlichkeit und Weiblichkeit. Das ist interessant, ja. Er sagt, wenn ich nicht ganz und gar das bejahen kann, worauf ich verzichte, dann ist es zu wenig, ist meine Entscheidung für die Ehelosigkeit unvollständig. Wenn ich nicht ganz und gar Ja sagen kann zur Berufung des Leibes, zur Hingabe in der Ehe und das, ich sag's mal ganz plakativ, toll finde und wunderbar finde und mir deswegen umso bewusster bin, worauf ich verzichte, ist es keine vollständige Entscheidung an dieser Stelle. Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen und Leibfeindlichkeit passen in keiner Weise zusammen, so könnte man es auch sagen. Ja? Also wenn ich Ehelosigkeit wähle, nur weil ich mit ehelicher Sexualität nichts anfangen kann, dann gibt es ein grundlegendes Problem nach Johannes Paul. Und wenn wir uns überlegen, was wir über die Berufung des Leibes schon uns überlegt haben, kann man dem nur zustimmen. Indem ich auf die Ehe um des Reiches Gottes willen verzichte, unterstreiche ich die ganze innere Wahrheit und personale Schönheit des Leibes. Johannes Paul geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er einen Verzicht auf die Ehe für unerlässlich ansieht, um die bräutliche Bedeutung des Leibes in Ehe und Familie leichter erkennen zu können. Gerade durch den Verzicht Einzelner auf einen Wert steigt, könnte man sagen, die Wertschätzung dieses Wertes. Ja? Gerade weil einer bewusst darauf verzichtet und das als Kreuzesnachfolge auch lebt, erkenne ich den herrlichen, wunderbaren Wert dessen, worauf da verzichtet wird. Somit erlangt das ehelose Leben eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für Wert und Stil ehelicher Existenz. Und eines ist dann auch ganz klar: Wenn das ehelose Leben Schaden erleidet, wenn es nicht mehr zum Leuchten kommt, wenn es nur halbherzig gelebt wird, wenn es befleckt wird, nimmt damit auch immer die Ehe Schaden. Das ist auch eine andere Seite der Medaille dieser Verbundenheit. Jeder Ehebruch schadet dann auch der Ehelosigkeit und deren Ausstrahlung und umgekehrt auch. Auch da sind diese beiden Lebensformen ganz eng miteinander verknüpft. Insofern stellt die Ehelosigkeit als authentisch gelebter Stand die ganze Würde der personalen Hingabe in der ehelichen Verbindung heraus und bildet eine wichtige Grundlage für die Theologie des Leibes und ihre Bedeutung für das christliche Ethos. Wir machen eine kurze Musikpause und danach steigen wir ein in die Gedanken des heiligen Paulus zum Thema Jungfräulichkeit und Ehe.
Sie hören Radio Horeb mit der Sendereihe Spiritualität und darin unsere Reihe über die Einführung in die Theologie des Leibes nach dem heiligen Johannes Paul II. Wir sind im 15. Teil dieser Reihe. Es geht um das Zusammen von Ehelosigkeit und Ehe. Und Pfarrer Christoph Heinzen setzt nun seine Gedanken zum Thema fort.
Da beginnt Johannes Paul II. Nun seine Betrachtung der Lehre des Apostels Paulus zum Thema Jungfräulichkeit und Ehe mit besonderem Blick auf den ersten Korintherbrief. Paulus ergänzt und konkretisiert die Aussagen Jesu, nicht zuletzt auch auf der Basis der Erfahrungen mit den Menschen, die ihm bei seiner missionarischen Tätigkeit begegnet sind. Das ist ja auch übrigens eine Parallele zwischen Johannes Paul II. Und Paulus, dass beide ihre Lehre ja auch schöpfen aus den konkreten pastoralen Begegnungen und den Erfahrungen, die sie in der Seelsorge, kann man vielleicht sagen, gemacht haben. So halten die Worte des Herrn nun eine persönliche paulinische Note. Und man erkennt schnell, dass die Frage der wechselseitigen Beziehung von Ehe und Zölibat die ersten Christen bewegt hat, nicht zuletzt in der Gemeinde von Korinth. Das kann man dem ersten Korintherbrief ganz gut entnehmen, da kann man ganz gut herauslesen. Paulus tritt in diesem Brief zum einen als Lehrmeister in Erscheinung, der die Lehre Jesu authentisch und unverkürzt verkündet. Gleichzeitig aber auch die Gewissensprobleme einzelner pastoral aufgreift und bespricht. So schreibt er in 1. Korinther 7, was die Frage der Ehelosigkeit betrifft, so habe ich kein Gebot vom Herrn. Ich gebe euch nur einen Rat. Ich habe kein Gebot vom Herrn, ich gebe euch nur einen Rat. Er tritt hier als Ratgeber in Erscheinung, betont gleichzeitig aber auch, dass die Jungfräulichkeit nicht auf einem Gebot beruht, sondern auf einem Rat. Ja, es ist ein Ratschlag, den Jesus erteilt, wie man leben kann, aber er setzt es nicht als Gebot fest, dass man das muss. Hier erkennen wir zwei verschiedene Bedeutungen von Rat bei Paulus im ersten Korintherbrief. Zum einen ist also Jungfräulichkeit ein Rat, zum anderen möchte Paulus seinen Adressaten Ratgeber sein, also konkrete Ratschläge mit auf den Weg geben, sowohl den schon Verheirateten als auch den noch Unentschlossenen. In 1. Korinther 7, 38 lesen wir weiter. Wer seine Jungfrau heiratet, handelt also richtig. Doch wer sie nicht heiratet, handelt besser. Oder, so kann man es auch übersetzen, wer seine Jungfrau verheiratet, handelt also richtig. Doch wer sie nicht verheiratet, handelt besser. Je nachdem, wer als Adressat dieser Aussage im Blick ist, entweder der Bräutigam selbst oder die Eltern der Jungfrau, muss die Aussage mit verheiraten oder heiraten übersetzt werden. Doch in beiden Fällen gilt, die Entscheidung der zur Ehelosigkeit, das heißt die Entscheidung zu einem jungfräulichen Leben, muss freiwillig erfolgen. Nur eine solche Ehelosigkeit ist besser als die Ehe. Sie muss freiwillig erfolgen. Das ist ja auch ganz klar, wenn es ein Rat ist, kann man keinen verpflichten, wie bei einem Gebot, wo man sagen kann, das ist ein Gebot, das musst du halten, ja, das ist nach Gottes Willen so, sondern bei einem Rat ist die freiwillige Entscheidung ganz, ganz wichtig, ja, klar, ja, ich kann einen Ratschlag befolgen oder ich kann in Freiheit sagen, nein, befolge ich nicht, deswegen geht es hier um die Freiwilligkeit. Paulus lehrt also, dass unter diesen Bedingungen der Freiwilligkeit, der freiwilligen Entscheidung, der Verzicht der jungen Frau auf die Ehe zum einen ein Rat ist, zum anderen besser sei als die Ehe. Beide mögliche Entscheidungen haben zudem nichts mit Sünde zu tun, denn es heißt in 1. Korinther 7, 28, heiratest du aber, so sündigst du nicht, und heiratet eine Jungfrau, so sündigt auch sie nicht. Es gab scheinbar in der Gemeinde Strömungen, die Ehe als Sünde betrachtet haben. Und Paulus stellt hier klar, notwendigerweise, es geht nicht um die Kategorien gut oder böse, sondern es geht um die Kategorien gut oder besser. Gut oder besser. Wie begründet Paulus diese Unterscheidung von guter Handlung, Ehe, und besserer Handlung, Jungfräulichkeit? In jedem Fall spielen seine eigenen Erfahrungen mit dem Rat der Ehelosigkeit in diesem Bereich eine zentrale Rolle. Er schreibt zum einen in 1. Korinther 7,7: Ich wünschte, alle Menschen wären unverheiratet wie ich. Zum anderen schreibt er in 1. Korinther 7,28 über die Menschen, die heiraten: Freilich werden solche Leute der Drangsal des Fleisches nicht entgehen. Ich aber möchte sie euch ersparen. Auch in den folgenden Worten kommt seine persönliche Überzeugung zum Ausdruck, 1. Korinther 7,1. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Spiegelt sich hier eine echte Abneigung des Apostels gegen die Ehe und alles, was damit zusammenhängt, wider? Man könnte es meinen, wenn man diese doch sehr klaren Aussagen so hört, die einen auch ein bisschen irritieren. Das ist ganz klar. Vor allem, wenn man verheiratet ist. Johannes Paul meint, dass Paulus einfach ganz realistisch auf die Ehe schaut, wenn er von der Drangsal des Fleisches spricht. Er warnt all jene, die in ehelicher Vereinigung und Gemeinschaft immer nur Glück und Freude erwarten. Wenn Paulus beschreibt, dass die wahre eheliche Liebe mit all den Elementen, die wir betrachtet haben, mit all dem Schönen, all dem Wunderbaren, dem Hingebenden und so weiter, auch eine schwierige Liebe ist, die zur Enttäuschung und Entmutigung führen kann, spiegeln sich hier seine persönlichen Erfahrungen wider. Und wer von uns würde dieser Wahrheit über die eheliche Realität nicht beipflichten, dass eine solche Liebe auch immer eine umkämpfte, eine schwierige Liebe ist und mit Enttäuschung und Entmutigung man lernen muss, umzugehen? Jesus versucht im Matthäusevangelium seine Zuhörer nicht dadurch zur Ehelosigkeit anzuhalten, indem er sie auf die Drangsale der Ehe hinweist. Vielmehr betont er die schmerzlichen Aspekte der Entscheidung zur Ehelosigkeit. Stichwort Kreuzesnachfolge, Stichwort Verzicht. Paulus hingegen zeigt das Charakteristikum eines ehelosen Lebens um des Himmelreiches willen auf, wenn er in 1. Korinther 7,32 sagt: Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn, er will dem Herrn gefallen. Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn, er will dem Herrn gefallen. Die Sorge des Unverheirateten bezieht sich auf ein weites Feld von Aufgaben, dem er sein Denken, seine Arbeit und sein Herz widmen kann. Die Sorge für die Gemeinden, die Sorge um das Reich Gottes, die Sorge für die Glieder des Leibes Christi. Die Sorge um die Sache des Herrn erfasst die gesamte Wirklichkeit des Reiches Gottes. Die Sache des Herrn, das ist der Leib Christi, die Kirche und alles, was zu ihrem Wachstum beiträgt. Um all das sorgt sich der Zölibatäre, während Aufgabe aller Christen die Sorge um die ganze Welt ist. Hier zeigt sich das Spezifikum der Berufung des ehelos Lebenden sehr deutlich. Es geht ihm um die Sache des Herrn, es geht ihm um die Kirche, es geht ihm um das Reich Gottes. Gleichzeitig versucht er, dem Herrn zu gefallen. Das ist der zweite Punkt. Darin sieht Johannes Paul II. Wurzel und Quelle allen apostolischen Eifers und aller fruchtbaren Tätigkeit des Ehelosen um des Himmelreiches willen. Es geht hier um den ganzen Bereich der persönlichen Beziehung des ehelos lebenden Menschen zu Gott. Gott gefallen, das bedeutet Leben in der Gnade Gottes. Das bedeutet Leben nach dem Willen Gottes. Nicht für sich selbst leben, sondern für Gott. Beides, die Sorge um die Sache des Herrn und das dem Herrn gefallen, gehören natürlich zusammen. Und doch ist damit auch die Sendung in diese Welt mit eingeschlossen, der Öffnung für die Dinge dieser Welt, um sie, die Welt, zu Christus zurückzuführen. Sich nach dem Willen Gottes um seine Dinge kümmern. Damit beschreibt Paulus in aller Klarheit und Einfachheit das Wesen der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, sich nach dem Willen Gottes um seine Dinge kümmern. Am übernächsten Dienstag, am 8. November, setzen wir in Teil 16 diese Gedanken zur Ehelosigkeit bei Paulus dann fort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, unser Dank geht an Sie, Pfarrer Christoph Heinzen, dass Sie uns weiter in die Theologie des Leibes nach dem heiligen Johannes Paul II. Eingeführt haben. Sie kommende Sendung im November haben Sie schon genannt. Und alle Sendungen können nachgehört werden, entweder indem Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921120. Das gäbe dann eine lange Reihe auf CD 08328 921120. Oder Sie schauen im Internet nach im Podcast von Radio Horeb unter www.horeb.org. Ich danke fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal und wünsche Ihnen allen Gottes Segen. Gabi Fröhlich ist mein Name und Pfarrer Christoph Heinzen gibt uns noch seinen priesterlichen Segen mit.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache des heiligen Johannes Pauls II., der seligen Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.